Warum ist Glauben wichtig? Wir haben viele verschiedene Aspekte uns schon angeschaut und ich möchte euch das in Erinnerung rufen, weil es wichtig ist, dass in unserem Leben ein festes Fundament gegründet ist vom Wort Gottes. Unser geistliches Leben gründet sich nicht auf Emotionen. Emotionen sind nichts Schlechtes, nichts Schlimmes, solange es gute Emotionen sind, gute Gefühle. Amen. Aber es ist nicht die Grundlage, es ist nicht das Fundament. Die Grundlage unseres Glaubens sind Fakten, ist Wahrheit. Und Wahrheit wird uns offenbart aus dem Wort Gottes. Und dann sagt die Bibel, muss Weisheit dazu kommen. Wisst ihr, was Weisheit ist? Weisheit ist nicht unbedingt menschliche Schlauheit. Weisheit ist unsere Fähigkeit, die Wahrheit Gottes zu erkennen und unser Leben danach auszurichten. Amen. Das nennt die Bibel Weisheit. Gott zu fürchten, Ehrfurcht vor ihm zu haben, Respekt zu haben vor ihm. Deswegen sprechen wir über Glauben. Es ist nicht nur, dass wir durch Glauben errettet werden, sondern durch Glauben empfangen wir alles, was Gott für uns hat. Wir sind dazu bestimmt, ein Leben des Glaubens zu führen. Und zu glauben bedeutet nicht nur irgendwelche religiöse Aussagen, religiöse Dogmen anzuerkennen, sondern Glauben bedeutet als allererstes, Gott zu kennen. Amen. Gott zu kennen und ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen. Nun, es gibt viele Christen, die sagen, oh, ich vertraue ihm, ich vertraue ihm, ich vertraue ihm. Wunderbar, gut, schön. Behalt das Bekenntnis bei. Aber meine Frage ist jetzt, wodurch wird das sichtbar in deinem Leben? Wie kann man das sehen, dass du ihm vertraust? Weißt du, wodurch sich unser Vertrauen ihm gegenüber ausdrückt? In unserem Gehorsam. Wir tun das, was er sagt. Weil wir ihm vertrauen, weil wir wissen, dass er uns liebt, weil wir wissen, dass er für uns ist, weil wir wissen, dass er gute Gedanken über uns denkt. Deswegen vertrauen wir ihm, deswegen gehorchen wir ihm, deswegen suchen wir ihn. Das ist das Leben des Glaubens, das wir führen sollen. Glauben kommt als erstes durch sein Wort. Gott redet zu uns durch sein Wort und durch seinen Geist macht er uns sein Wort lebendig. Deswegen ist das Wirken des Heiligen Geistes so wichtig. Ich werde demnächst mal einen kurzen Ausflug in diese Richtung machen. Also wir werden demnächst mal wieder über das Wirken des Heiligen Geistes sprechen. Das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben ist so, so wichtig. Nachdem Jesus gestorben war, nachdem er auferstanden ist, nachdem er den Jüngern begegnet ist als Auferstandener, müsste man sagen, ja jetzt ist alles geschehen, jetzt ist alles so weit, das Erlösungswerk ist vollbracht, alles super. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern was ganz Verwunderliches. Er sagt, nachdem ich in den Himmel gegangen bin, macht nichts, werdet nicht aktiv, bis ihr nicht empfangen habt die Kraft vom Himmel, die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn die Jünger damals die Kraft des Heiligen Geistes brauchten, wie viel mehr brauchen wir sie? Amen. Halleluja. Oh Mann. So, wie bin ich jetzt drauf gekommen? Glauben, jawohl. Genau, der Heilige Geist, ein Aspekt des Wirkens des Heiligen Geistes ist, dass er das Wort lebendig macht. Dass er das Wort lebendig macht. Deswegen, wenn der Heilige Geist uns nicht hilft, ist es einfach nur toter Buchstabe. Es ist langweilig, es ist staubtrocken. Aber wenn der Heilige Geist es uns lebendig macht, dann redet Gott zu uns. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Wenn der Heilige Geist uns das Wort lebendig macht, dann haben wir was, worauf wir unser Leben gründen können, worauf wir unsere Zuversicht gründen können, worauf wir unser Vertrauen gründen können. Aber es gibt nicht nur die Stimme des Wortes Gottes, es gibt andere Stimmen in dieser Welt, die uns wegziehen wollen von dem, was Gott gesagt hat. Deswegen, erinnert euch, was wir gesagt haben, Glauben ist auch eine Entscheidung. Glauben ist nichts Automatisches. Glauben ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, Gott zu vertrauen. Ich entscheide mich dafür, seiner Stimme Priorität zu geben. Und das bedeutet, dass ich mich dafür entscheide, allen anderen Stimmen, die dem entgegenstehen, keine Priorität zu geben. Amen? Das ist wie mit einer Eheschließung. Ja, wir haben ein junges Ehepaar hier unter uns. So, als Benjamin mit Anne vor den Altar getreten ist, da hat er öffentlich bekannt, ich entscheide mich für diese eine Frau unter allen Frauen dieser Welt. Amen. So, was diese Entscheidung beinhaltet, egal ob das gesagt wird oder nicht, sie beinhaltet gleichzeitig, ich entscheide mich gegen alle anderen Frauen dieser Welt, außer Anne. Amen? Das ist, wie Ehe funktioniert. Und das ist genauso, wie unsere Beziehung mit Gott funktioniert. Ein Leben voller Kompromisse wird nicht funktionieren, wird kaum Frucht hervorbringen. Wir erleben Gott in dem Maß, wie wir wirklich ihn an erste Stelle setzen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. So, ich entscheide mich für die Stimme Gottes. Ich entscheide mich für das, was Gott gesagt hat. Und das bedeutet, ich entscheide mich gegen alles andere, was diese Welt sagt. Halleluja. Warum ist Glauben wichtig? Der einzige Kampf, den wir kämpfen sollen, ist der gute Kampf des Glaubens. Manchmal haben Christen eine seltsame Vorstellung davon, wie unser Leben als Gläubige aussehen soll. Und wenn Leute zu mir sagen, oh, mein Leben ist ein einziger Kampf und Kampf hier und Kampf da und überall Feinde und überall Schwierigkeiten und überall Herausforderungen, dann frage ich mich, was für eine Art von Leben sie leben. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch noch eine größere Last auflegen. Ja, das denkt man manchmal, wenn man manche Christen hört. Ja? Aber das steht nicht da. Amen? Er sagt, ihr kommt her zu mir, ihr werdet Ruhe finden. Ich gebe euch Ruhe für eure Seelen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Der einzige Kampf, zu dem wir berufen sind, ist der gute Kampf des Glaubens. 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. Da schreibt Paulus an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. So, wir sind berufen, einen Kampf zu führen. Aber Paulus sagt als erstes sofort, es ist ein guter Kampf. Weißt du, was ein guter Kampf ist? Ein guter Kampf ist ein Kampf, aus dem wir als Sieger hervorgehen. Das ist ein guter Kampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wie gewinnen wir den Kampf? Durch Glauben. Und dann sagt er, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. So. Wir sind berufen zu dem Leben Gottes. Das Leben Gottes beginnt nicht irgendwann im Himmel, sondern es beginnt in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben und sei mein Herr. In dem Moment kommt der Himmel auf die Erde. Nicht irgendwo um uns rum, sondern in uns rein. Das war die Botschaft, die Jesus verkündigt hat, überall wo er hingegangen ist. Das Reich Gottes ist ein anderes Wort für den Himmel, das Himmelreich. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und Leute dachten, es wäre irgendwas Äußerliches. Und Jesus sagt, nein, es ist in uns. Es ist in uns. Aber Paulus sagt, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Wir sind dazu bestimmt, dass wir das ergreifen sollen, erfassen sollen, jeden Tag wieder neu. Dieses Leben, das uns gehört. Es wird nicht automatisch passieren. Da wird es Herausforderungen geben. Da wird es Widerstände geben. Der Teufel wird sich nicht hinlegen und so tun, als ob er schläft. Ja? Sondern er wird versuchen, uns unser Erbe streitig zu machen. Das, was uns gehört, das, was Jesus für uns erworben hat. Und deswegen sagt Paulus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir müssen natürlich verstehen, Satan ist besiegt. Wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Kolosser 2, Vers 15 heißt es, er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. So, das heißt, in Jesus hat Gott über alle Mächte der Finsternis triumphiert. So, die Macht Satans ist gebrochen. Deswegen ist es ein guter Kampf. Deswegen können wir wissen, dass wir gewinnen können, weil Jesus ihn schon besiegt hat. Amen. Im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 6 heißt es, wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters, in anderen Übersetzungen heißt es, nicht die Weisheit dieser Welt. Auch nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Die Fürsten, die Herrscher dieses Zeitalters, werden zunichte. Und damit sind nicht unbedingt irdische Herrscher gemeint. Hinter bösen irdischen Herrschern stehen böse geistliche Mächte. Aber sie können nicht triumphieren. Jesus hat gesagt, sie werden zunichte. Und dann lesen wir in Epheser 6 von dem Kampf, den wir kämpfen sollen. Und er wird hier so wunderschön beschrieben. Ich lese ab Vers 10. Epheser 6, ab Vers 10. Da sagt Paulus, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht in der Macht meiner Stärke, sondern in der Kraft seiner Stärke. Unser Vertrauen muss sein in seine Stärke, nicht in unsere Stärke. Solange wir uns auf unsere Kraft, auf unsere Fähigkeit verlassen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir scheitern werden. Dass wir eine Niederlage erleben werden. Aber selbst wenn das passieren sollte, was machen wir dann? Dann ist alles vorbei, dann ist alles ganz traurig. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Ein Prediger hat es mal so zusammengefasst, mit folgenden Worten: Hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch, aufstehen ist göttlich. Amen. So, das heißt, wenn wir merken, oh, ich habe hier auf meine eigene Stärke vertraut, auf meine eigene Kraft vertraut, dann können wir umkehren, Buße tun, uns korrigieren und sagen, Herr, ich bitte vergib mir, ich lasse das hinter mir und ich empfange erneut deine Kraft und ich vertraue deiner Kraft in mir. Paulus wusste, wovon er redet, ihr Lieben, er wusste, wovon er redet. Er hat Schwierigkeiten erlebt, die in einer ganz anderen Kategorie sind.
Ja, wenn du wüsstest, was ich erlebe. Jemand hat einen ganz bösen Kommentar über mich auf Facebook geschrieben, weil ich Christ bin.
Paulus ist gesteinigt worden. Er ist ausgepeitscht worden. Er ist geschlagen worden. Er hat sonst was für Herausforderungen erlebt. Aber er ist aus all diesen Herausforderungen herausgekommen, er ist da durchgegangen, durch die Kraft Gottes. Er hat Schiffbruch erlitten, alles verloren. Aber was er nicht verloren hat, war sein Vertrauen auf Gott. Und alles ist zu ihm zurückgekommen. Amen. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Seid ihr bei mir? Vers 11 bin ich jetzt. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die gewaltigen Kräfte des Teufels bestehen könnt. Steht das da? Ich wette, in der spanischen Übersetzung steht das anders. Da steht nichts von gewaltigen Kräften des Teufels. Wogegen sollen wir bestehen? Gegen die Listen des Teufels. Das ist seine Strategie. Das ist seine Strategie. Betrug, Lüge, List, Verschlagenheit. Das ist das einzige Mittel, was ihm noch bleibt. Aber wir sollen dagegen stehen. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wichtiger Gedanke, ja? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Manchmal denken wir das, wir denken, Menschen sind gegen uns. Ja, der Feind, die Feinde sind nicht Menschen, auch nicht die Schwiegermutter. Ich habe eine tolle Schwiegermutter, ich komme gut aus mit meiner Schwiegermutter, aber manche haben da Probleme, aber ist egal. Das ist nicht unser Feind. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun. Seht ihr immer wieder diese Betonung des Wortes stehen, stehen, stehen bleiben? Das ist unsere Herausforderung. stehen zu bleiben, fest zu bleiben, zu sagen, Gott hat gesagt. Und in der Art und Weise kämpfen wir den guten Kampf des Glaubens. Amen. So, okay, das ist jetzt nicht abgesprochen, aber wir machen eine kleine Demonstration. Benjamin, komm mal bitte nach vorne, bring den Stuhl mit. Du wusstest, dass das kommt, gell? Ja, okay. Ich will euch zeigen, was das bedeutet. Du hast saubere Schuhe, stell dich auf den Stuhl. So, pass auf. Benjamin ist also unser Christ, unser Gläubiger, unser Nachfolger Jesu. Und worauf er steht, ist nicht ein Stuhl, sondern worauf er steht, das sind die Verheißungen Gottes. Das Wort Gottes. Ja? Das, was Gott gesagt hat über seine Situation. Und er hat das gehört, er hat das erkannt und er hat sich das angeeignet, so wie Paulus geschrieben hat, ergreift das ewige Leben. Er hat gesagt, danke Herr, dass es so ist. Okay? So. Und dem Teufel gefällt das natürlich nicht. Und er wird versuchen, unseren Christen, unseren Nachfolger Jesu, hier runterzuholen, von seiner Position, von seinem Stand. Wer möchte das übernehmen? Ja, traut sich jemand? Ich mache das ein bisschen spannender. Wenn es dir gelingt, unseren Christen, unseren Gläubigen hier runterzuholen, dann gibt es als Belohnung 10 Euro. Wer traut sich? Okay, super. Stopp. Okay, also Carlos stellt sich als Teufel zur Verfügung. Aber er ist eigentlich ein guter Kerl. So, okay. Es gibt nur eine kleine Regel, die ich dir noch sagen muss. Ja, also du musst versuchen, ihn hier runterzuholen. Aber du darfst ihn dabei nicht berühren. Du darfst ihn dabei nicht anfassen.
Und die Versuchung Gottes auch nicht. Und die
Nein. Die Wahrheit, wie willst du das? Die Wahrheit ist ein Felsen, da kannst du gar nichts machen. Ja, du kannst ihn nicht anfassen, du kannst das Wort Gottes nicht anfassen. Okay, leg los.
Komm mal runter, ich gebe dir
an. Ja. Ja, gut. Okay. Es ist interessant. Vielen Dank. Na ja. Okay, nimm wieder Platz. Gib mal allen beiden einen tollen Applaus. Das haben die großartig gemacht. Es ist interessant, ich habe das Beispiel schon öfters so in verschiedenen Gemeinden angewendet. Ja? Und welche Strategie dann Leute versuchen, um unseren Christen hier runterzuholen. Manchmal versuchen ihn zu erschrecken, ja? Ihm Angst zu machen. Carlos ist schon ein besser trainierter Teufel gewesen. Ja, List, Tücke, Verführung. Aber egal wie laut der Löwe brüllt, Jesus hat ihm die Zähne gezogen. Amen. Lass dich nicht durch Furcht oder durch Lüge oder durch Betrug davon abbringen, festzuhalten an dem, was Gott gesagt hat. Amen. Er kann uns nicht antasten. Wir sind in der Hand Gottes. Halleluja. So, und deswegen nennt die Bibel unseren Kampf den guten Kampf des Glaubens. Dazu sind wir berufen, den guten Kampf des Glaubens zu führen. Warum ist Glauben wichtig? Warum ist Glauben wichtig? Die Bibel sagt, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das finden wir im 1. Johannes 5, Vers 4. Da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und bitte versteht mich nicht falsch. Wenn wir hier in diesem Zusammenhang von der Welt sprechen, dann sprechen wir nicht von den niedlichen kleinen Panda-Bären oder dem wunderschönen Sonnenuntergang oder dem grünen Thüringer Wald, sondern wir sprechen von dem System dieser Welt, von dem System der Sünde und Verdorbenheit und Verlorenheit und Zerfall. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Unser Glaube überwindet die Welt. Im 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, ihr seid aus Gott, Kinder. Ihr seid aus Gott. Und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Was bedeutet das? Wir müssen uns nicht fürchten vor den Mächten dieser Welt, vor den Kräften dieser Welt. Das Wort Gottes sagt, dass der, der in uns ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Amen. Der in uns ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sag dir das selber, jeden Tag. Sag, danke Herr, danke, dass der in mir ist, größer ist als der in der Welt ist. Der Größere ist in mir. Der Größere wohnt in mir. Der Größere lebt in mir. Im 1. Johannesbrief Kapitel 2, ab Vers 15, da finden wir eine Warnung diesbezüglich. Da heißt es, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das ist so schwarz-weiß, wie es nur irgendwie sein kann. Liebt nicht die Welt, liebt nicht die Dinge dieser Welt, liebt nicht das, was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe des Vaters nicht in sich. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Hier wird beschrieben, was diese Welt ausmacht, was dieses Weltsystem ausmacht. Die Begierde des Fleisches. Wenn ich dieses habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich jenes habe, dann bin ich glücklich. Ja, wenn ich die 10 Euro bekomme, dann bin ich glücklich. Nee, es müssen 20 sein, dann bin ich glücklich. Nee, es müssen 50 sein, dann bin ich glücklich. Ja. Und was weiß ich? Und das kann alles Mögliche sein. Ja. Wenn ich erst mal einen Partner habe, dann bin ich glücklich. Das ist die Lüge der Welt. Du sagst, ja Pastor, ist das nicht, du hast ja gerade vorhin gesagt, es ist eine gute Sache, verheiratet zu sein, es ist eine gute Sache, einen Partner zu haben. Ja, Aber wenn ich diese Wahrheit vergiften lasse von der Welt, indem ich meinen Partner zur Quelle meines Glücks mache, du bist jetzt verantwortlich dafür, dass ich glücklich werde, dann haben wir eine Beziehung, die zum Scheitern verurteilt ist. Eine Beziehung, die keine Chance hat. Ja? Das wird nur in Zerbruch und Enttäuschung und Frustration und Verletzung enden. Die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen, das muss ich haben und das muss ich haben und jenes muss ich haben. Dinge sind niemals die Quelle unseres Glücks. Amen. Dinge sind niemals die Quelle unseres Glücks. Die Dinge dieser Welt können uns nur für eine sehr, sehr kurze Zeit befriedigen. Die Dinge dieser Welt können uns nur für eine sehr, sehr kurze Zeit zufriedenstellen. Die Begierden des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die Welt vergeht und ihre Begierde vergeht, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ja. Okay. Was machen wir dann jetzt? Gehen wir jetzt alle ins Kloster? Ziehen wir uns jetzt alle von dieser bösen Welt zurück? Die Bibel sagt, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von der Art dieser Welt. Du sagst, wie ist das zu verstehen? Es ist ganz einfach zu verstehen. Das Wort Gottes sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Was ist ein Botschafter? Ein Botschafter ist der Repräsentant eines anderen Landes in einem Land. So, das heißt, was weiß ich? Die Schweiz ist ein recht wohlhabendes Land. Es ist ein Land, in dem es Menschen relativ gut geht. Ich war neulich erst dort. Jetzt stellt euch vor, irgendein Land in Afrika, nehmen wir Ruanda. Da wird jemand entsandt, um die Interessen der Schweiz dort zu vertreten, in Ruanda. Um den Willen der Schweizer Regierung sozusagen zu vermitteln, zu offenbaren, zu repräsentieren. Aber die Schweizer Regierung wird diesen Botschafter nicht aussenden ohne Unterstützung. So, da gibt es in Ruanda irgendwo ein Grundstück mit einem Haus, wo dieser Schweizer Botschafter wohnt. Und das zahlt er nicht selber, sondern das zahlt seine Regierung. Amen. Und dort, wo sich dieses Grundstück befindet, ist tatsächlich so, gilt auf diesem Grundstück, auf dieser Botschaft, gilt Schweizer Recht. Und genau so sind wir in dieser Welt. Wir sind dazu berufen, unseren König zu repräsentieren. Aber wir sind ausgerüstet, ausgestattet mit seinen Mitteln und mit seiner Kraft, mit seiner Autorität, um das zu tun. Schwierig wird es, wenn wir nicht mehr ihn repräsentieren, sondern uns selber und unsere eigenen Interessen. Wenn ein Botschafter sowas machen würde, was würde passieren? Er würde seinen Job verlieren, oder? Ja? Er würde seinen Job verlieren, ja? Weil er seine Aufgabe, seine Pflicht nicht treu erfüllt. Aber solange ein Botschafter seinen Job wahrnimmt, repräsentiert er sein Land, seine Regierung in einem anderen Land. Wir repräsentieren das Reich Gottes in dieser Welt. Und wir sind Teil des Reiches Gottes. Unser Pass ist nicht der Pass dieser Welt, sondern der Pass des Reiches Gottes. Amen. Und er ist unterschrieben mit dem Blut Jesu. Halleluja. Halleluja. So, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. So, was auch immer dann in dem Land passiert, was immer in dem Land passiert, muss uns nicht erschrecken, weil wir nicht Teil dieses Landes sind. Wir sind nicht Bürger dieses Landes. Wir unterliegen nicht in dem Sinne den Gesetzen dieses Landes, sondern wir unterstehen unserem Herrscher, unserer Regierung, unserem König. Amen. Ihr Lieben, das ist eine Sichtweise, die viele Gläubige, viele Christen nicht erfasst haben. Womit identifizieren wir uns? Was ist unsere Identität? Wer sind wir? Wir sollten verstehen, dass wir als erstes Bürger des Himmels sind. Nicht Bürger der Bundesrepublik Deutschland. Bürger des Himmels. Und dass wir die Interessen dieses Landes, dieses Königreiches, zu dem wir gehören, vertreten. Das ist unser Auftrag. Und der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. So, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Letzter Punkt zu diesem Thema. Jetzt kommt nochmal ein echter Schocker. Warum ist Glauben so wichtig? Warum ist Glauben so wichtig? Lasst uns mal eine Stelle lesen im Matthäus-Evangelium Kapitel 19. Matthäus 19, Vers 26. Hier finden wir eine Aussage, der wir wahrscheinlich alle zustimmen können. Matthäus 19, Vers 26. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Habt ihr das schon mal gehört? Fällt uns das schwer, das zu glauben? No. Fällt uns das schwer, das zu glauben? Bei Gott sind alle Dinge möglich? Ich meine, jetzt allein diese Tatsache, ich sage das ganz ehrlich, wenn Gott Gott ist, dann sind tatsächlich alle Dinge möglich bei ihm. Sonst wäre er nicht Gott. Amen. Nun, wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, es gibt Dinge, die Gott nicht kann, wie zum Beispiel, er kann nicht lügen. Ja? Aber das ist nicht, worüber wir jetzt sprechen. Aber bei Gott sind alle Dinge, es gibt nichts, wo Gott sagt, boah, das kann ich nicht, das ist zu schwer, das ist zu hart, das ist zu schwierig. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich habe gestern ein Zeugnis gehört, das hat mich ein bisschen umgehauen. Lass mich das rasch erzählen. Und zwar in einer Gemeinde in den USA, in Kentucky, das ist ein Bundesstaat in den USA. Eine wachsende Gemeinde, und Gott sagt zu dem Pastor, baut ein neues Gemeindegebäude. Und es ist deutlich größer als alles, was sie bisher hatten. Und sie planen 1200 Plätze, 1200 Sitzplätze. Und der Pastor ist ein bisschen beunruhigt, weil es einfach ein enormes Risiko ist. Diese ganze Finanzierung ist ein enormes Risiko. So, und wenn an den Plänen irgendwas schief geht oder wenn jetzt die Hälfte der Gemeinde sich entscheidet, ach, ich gehe jetzt woanders hin, ja, dann ist das alles zum Scheitern verurteilt. So, ist also eine, aber dieser Mann sagt, okay, Herr, wenn das von dir ist, wenn du das möchtest, dann möchte ich dir gehorsam sein. Ich möchte dir gehorsam sein. Dann sind sie in einem Gottesdienst, Mittwochabend-Gottesdienst. Und während des Gottesdienstes, der Gottesdienst läuft schon, geht die Tür hinten auf und Colonel Sanders kommt rein. Wisst ihr, wer Colonel Sanders ist? Weiß es jemand? Kennt Colonel Sanders nicht? Ist der Gründer von Kentucky Fried Chicken. Wer kennt ja Kentucky Fried Chicken, KFC, diese Hähnchen-Fastfood-Kette weltweit. Ja? So, dieser Mann kommt in den Gottesdienst rein. Er sitzt während des Gottesdienstes die ganze Zeit da hinten. Als der Gottesdienst zu Ende ist, er redet mit niemandem. Als der Gottesdienst zu Ende ist, geht er nach vorne und legt einen Scheck auf den Altar und geht wieder. Der Pastor nimmt den Scheck und es ist ein Scheck über 9 Millionen Dollar. Was war passiert? Colonel Sanders hatte einen Teil seiner Kette verkauft, gerade an dem Tag. Und er ist kein gottesfürchtiger Mann gewesen zu dem Zeitpunkt. Er hat einen Teil seiner Kette verkauft an dem Tag und er ist unterwegs nach Hause, fährt da auf dem Highway an der Gemeinde vorbei und Gott sagt zu ihm in seinem Auto, geh in diese Gemeinde und gib denen 10% von dem, was du heute gerade verdient hast. Am nächsten Sonntag ist er zurückgekommen und da hat er sein Leben Jesus gegeben. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Der Plan war, 35 Jahre für das neue Gebäude abzuzahlen. Gott hatte einen höheren Plan. Amen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Im Markus-Evangelium Kapitel 10, Vers 27 steht genau das Gleiche. Jesus aber sah sie an und spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Selbst das, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Nun, das ist eine Geschichte, wo wir begeistert werden und uns freuen können. Und ja, das ist wunderbar und wir jubeln. Aber entschuldige bitte, was hat das mit uns zu tun? Bei Gott sind alle Dinge möglich. Markus Evangelium Kapitel 9, Vers 23. Markus 9, Vers 23. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, Fragezeichen, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Gerade haben wir noch gehört, bei Gott ist alles möglich. Aber plötzlich sind wir eingeschlossen. Wir sind eingeschlossen, indem Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Was bedeutet das? Durch Glauben kommen wir in Verbindung mit den Kräften und Ressourcen Gottes. Amen. Durch Glauben kommen wir in Verbindung mit den Kräften und Ressourcen Gottes. Wenn du dir mal diese Geschichte durchliest, hier im Markus Evangelium Kapitel 9, den Hintergrund dieser Geschichte. Jesus ist mit drei seiner Jünger auf den Berg gegangen, um zu beten und sie sehen und erleben die Herrlichkeit Gottes. Die anderen sind zurückgeblieben. Ein Mann, der einen kranken Sohn hat, kommt und bringt ihn zu den Jüngern. Offensichtlich hat der Sohn irgendwie so eine Art von Epilepsie. Und er bringt ihn zu den Jüngern und sagt, heilt meinen Sohn. Und was auch immer die Jünger gemacht haben, es hat nicht funktioniert. Und dann kommt Jesus zurück. Und der Mann kommt sofort zu Jesus und sagt, hilf mir, Herr, hilf mir, Meister. Und er erzählt seine ganze Geschichte. Und er sagt, mein Sohn hat immer diese Anfälle. Deine Jünger konnten mir nicht helfen. Aber wenn du etwas kannst, dann hilf mir. Das ist, was direkt in dem Vers vorher steht, in dem Vers 22. Wenn du etwas kannst, dann hilf mir. Was macht der Mann? Er spielt Jesus den Ball zu. Er sagt, du bist jetzt verantwortlich. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, Fragezeichen, dem Glaubenden ist alles möglich. So, was sagt Jesus hier? Er sagt, das Entscheidende ist nicht, was ich tun kann. Das Entscheidende hier ist, wo ist dein Glaube? Wo ist dein Glaube? Wo steht dein Glaube? Wofür kannst du glauben? Jetzt im Moment. Nun, wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Der Mann erkennt die Situation. Er schreit und sagt, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. So, er sieht selber, dass er ein gewisses Maß an Glauben hat, aber dass sein Glaube vielleicht zu wenig sein könnte, zu schwach sein könnte. Jesus heilt seinen Sohn. Aber lass uns zurückgehen zu der Frage, mit der wir begonnen haben. Warum ist Glauben wichtig? Dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Und es gibt an dieser Stelle wieder Leute, die sagen, oh, da muss man vorsichtig sein mit so einer Aussage, denn dann, wenn das so wäre, dann werden wir zu Superman und dann können wir ja alles selber machen. Dann haben wir Glauben nicht richtig verstanden. Glauben ist keine Technik. Glauben ist, verbunden zu sein mit Gott. Glauben ist, verbunden zu sein mit Gott, Gott zu vertrauen, Gott zu kennen und unsere Zuversicht zu setzen auf ihn. Großer Glauben ist nicht große Unabhängigkeit und große Eigenständigkeit und ich mache, was ich denke, was gut und richtig ist, sondern großer Glaube ist totale Abhängigkeit. Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich kann nichts tun, getrennt von meinem Vater. Das ist, was Jesus ausgemacht hat, diese Verbindung, diese Beziehung. Und wenn wir sagen, naja, das ist ein bisschen extrem ausgedrückt, denn auch es gibt ja schon einiges, was ich tun kann, auch ohne Gott, dann haben wir noch nicht richtig verstanden, was es bedeutet, ein Leben des Glaubens zu führen. Erinnert euch, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Halleluja. Danke, Herr. So, ich glaube, das ist das, was Gott uns heute sagen wollte. Und jetzt ist Zeit für uns, jetzt ist es Zeit für uns zu reagieren und mit ihm zu reden. Und auszudrücken für uns selber, wie wir reagieren auf das, was er uns gesagt hat. Amen. Lass uns aufstehen.